Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Ich war noch nicht gewohnt daran, dass ich jetzt in einer anderen Situation bin, ein Gefängnis, offiziellen Gefängnis, wo es Gefängniswärter gab und die dann natürlich ganz rigoros handeln. Und dann war ich natürlich gleich angeeckt. Da hat irgendwie so ein Hauptmann, war das, glaube ich, da hat mich dann gleich irgendwie dann fesseln lassen, hinterm Rücken, an den Füßen auch gefesselt, wurde ich irgendwo in einen Raum eingebracht. Und Leute sind alle an mir vorbeigelaufen, haben natürlich auch versucht, irgendwie ihre Sachen zu bewahren. Ne? Man muss sich vorstellen, also viele Menschen kaufen auf Vorrat dort. Man konnte dort einkaufen, essen. Und viele Leute haben sich da auf Vorrat eingekauft. Und die ganzen Sachen werden einem vor den Augen genommen, weggeschmissen. Ne? Und man darf sie dann nicht mehr zurücknehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einer Geschichte, die in Franken wohl einzigartig ist und klingt wie ein schlechter Film, aber bittere Realität war. Bei mir ist Dieter Kelusch aus Coburg, der von 2017 bis 2022 unschuldig in Haft saß, und zwar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und da ist eine Haft nochmal was ganz anderes als in Westeuropa. Dass er überhaupt heute wieder in Freiheit ist, dass er wieder in Coburg lebt, dass es ihm gut geht, das ist einigen Menschen hier im Westen zu verdanken. Und eigentlich hätte sein Urteil nämlich lebenslänglich gelautet. Ja. Dieter, schön, dass du bei mir bist und schön, dass du bereit bist, deine Geschichte zu erzählen.
Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Hat mich gefreut, darüber wieder zu erzählen, muss ich ehrlich sagen, weil ich öfters deswegen gefragt werde und ich habe mir dann einfach zur Aufgabe gemacht. Es gibt ja so viele Schicksalsschläge auf der Welt, so viele Sachen, die Menschen erleben können, eben zu sagen, dass man nie die Hoffnung verliert und dass es immer wieder gut wird. Also das war auch mein Credo. Alles wird wieder gut, wie man so schön sagt. Und so ist es auch bei mir passiert, genau.
Gott sei Dank. Ja. Lass uns zurückschauen auf einen Tag im August 2017. Du warst auf dem Weg nach Hongkong und hattest einen langen Layover in Dubai und hast dir spontan überlegt, eine alte Geschäftsbeziehung aufzuwärmen und einen Scheich zu besuchen, der dort lebt. Das war der Tag, der für dich alles verändert hat. Was ist an diesem Tag passiert?
Genau, es war jetzt nicht eine Geschäftsbeziehung indirekt, sondern eigentlich eine Freundschaftsbeziehung. Wir hatten uns schon seit über 15 Jahren gekannt. Wir sind Freunde geworden dadurch, dass er halt öfters dieser Mann nach Deutschland gekommen ist mit seiner Familie. Er hatte zwei Frauen, deswegen kam er zweimal im Jahr nach Deutschland, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und durch eine Bekanntschaft ist es dann passiert, dass er irgendwann mal bei mir im Garten stand und man hat sich dann kennengelernt, hat sich dann ausgebaut, die Beziehung. Man hatte dann auch natürlich geschäftlich mal was zu tun gehabt, weil er einfach mit Deutschland zu tun hatte. Und das hat sich über die Jahre dann mal ja so etwas entwickelt, eine Freundschaft, Familie auch. Ich war bei ihm zu Besuch ab und zu mal, er war öfters bei mir. Und wie gesagt, es war nicht sehr spontan, dass ich ja ihn besuchen wollte. Ich wollte auch andere Menschen, die ich dort unten kannte, besuchen. Und es kam dann dazu, dass ich gesagt habe, ja gut, ich nutze die Zeit, habe mir ein Auto gemietet, bin dorthin gefahren in seine Stadt, eigentlich muss man sagen, das ist etwas so 50 Kilometer entfernt von Dubai. Dort war er, wie man hier in Deutschland sagen würde, ein Bürgermeister. Er war ja der Cousin vom Herrscher des Emirats und hatte mehrere Positionen. Und da eine Position war in der Stadt, wo er lebte, war er sozusagen Bürgermeister oder Ortsvorsteher. Und er hatte sein eigenes Viertel. Ich habe dann so dann vorgehabt, ihn zu besuchen. Er hatte für normale Besucher einen, sagt man, Diwan, das ist so ein Gästehaus. Da kann man hingehen und dann sich anmelden. Ich wusste ja, wo er wohnt. Ich wusste ja auch seine Zuhäuser, wo er da. Und dachte mir, ich laufe einfach mal hin und schau mal an die Tür klopfen, wie man so schön sagt. Und mich dann vorstellen, weil wir waren schon ziemlich gut befreundet. Also man musste jetzt nicht vorher anrufen und sagen, ob ich kommen kann oder nicht, sondern ich war da spontan. Bin dann hin, habe ihn dann auch aus dem Grundstück rausgehen sehen, bin auf ihn zu, habe meine Hand ausgestreckt, wollte ihn begrüßen und dann hat er sich schon ganz komisch benommen, hat auf irgendeine Sprache gesprochen, die ich ja nicht verstanden hatte, wusste auch nicht was. Er hat ja viele Bedienstete und dann spricht er auch mehrere Sprachen. Und war aber dann irgendwie so, ja, nicht zuvor, also wollte nicht mich begrüßen, sondern wollte mich eigentlich von sich weghaben. Und dann hat sich das Missverständnis da ergeben auf offener Straße. Und hat sich dann so entwickelt. Ich habe dann gesagt, ich bin doch dein Freund aus Deutschland. Er hat gesagt, ich habe keine Freunde aus Deutschland. Hat er erwidert dann, ne, dass wir uns, also hat er dann in meiner Sprache dann gesprochen, haben wir uns verständigt. Und dann, ja, gab es dann so eine Art Gerangel, muss man sagen. Und irgendwann hat er dann gewusst, wer ich bin. Hat das Missverständnis wohl aufgeklärt. Wir haben uns dann nochmal unterhalten. Ging dann über einige Zeit und am Ende hat man sich verabschiedet und hat gesagt, ich soll später nochmal vorbeikommen zum Essen und dann könnte man nochmal reden, wenn ich noch Zeit hätte. Dann habe ich das auch gemacht. Ich bin dann wieder zurückgefahren nach Dubai, wollte jemand anderen noch besuchen und hat sich dann ergeben, dass ich dann, nachdem ich eben keine Zeit mehr hatte, habe ich noch angerufen, habe gesagt, habe mich entschuldigt, ich komme heute nicht mehr, habe das Auto abgeben wollen und dann war schon das erste Warnzeichen, würde ich eigentlich sagen. Da hieß es ja, melde dich doch bei der Polizei, die hat angerufen hier und schau lieber nach, weil Dubai ist ganz bekannt, es ist ein Land, wo es viele Strafen überall gibt, also es gibt sehr viele Regeln, muss ich sagen, und dafür, wenn man die bricht, gibt es Strafen, also zu schnell fahren, was ich was, was alles für Sachen dort gibt. Essen zum Beispiel im Fastenmonat und sowas, sind ja Sachen, die dort verboten sind und da dachte ich mir, das räume ich lieber aus dem Weg. Hab dort angerufen bei der Polizei, hat mir die Nummer gegeben, hab dort angerufen und hab gesagt, ja, was ist denn los, was gibt's? Hat mir gesagt, ja, komm bitte zur Polizeistation. Hab gesagt, ja gut, mache ich dann. Hab mich eigentlich vorher noch mit dem Konsulat, hab dort angerufen und hab gefragt, ob das jetzt sein muss, ob das jetzt irgendwie, ne, was mir passieren könnte. Hatte so, also keine Vorahnung, aber dachte mir, ja, also normal ist es nicht, ne? Mhm.
Aber du hast zu diesem Zeitpunkt immer noch gedacht, es du hättest in der Öffentlichkeit irgendwas falsch gemacht oder ein Parkticket gekriegt oder sowas.
So dachte also ich eigentlich, ja.
An dieses Zusammentreffen mit dem Scheich hast du in dem Moment nicht gedacht?
In dem Moment eigentlich noch nicht. Aber ich dachte einfach nur, na, was kann passieren, wenn ich jetzt so ein Ticket hätte oder irgendwas. Und man sichert sich lieber ab, weil am Ende kommt man nicht aus dem Land raus, weil dann eben eine Strafe dann irgendwie registriert ist auf seinem Namen oder sowas. Mhm. Und die haben gesagt, also die vom Konsulat haben gesagt, nein, würde nicht passieren, am besten ausreisen, ne, nichts machen. Wollte ich aber nicht, habe gesagt, das lasse ich nicht auf mich beruhen. Am Ende kostet es viel Geld, weiß man ja nicht. Und bin dann hingefahren. Hab dann Taxi genommen, bin hingefahren, hab mich dann dort gemeldet, die wussten von nichts. Hab dann wieder diese Nummer angerufen und dann hat man mir gesagt, ja, warte ein paar Minuten, ich komme gleich. Gut, dann habe ich gewartet. Kam dann jemand auch, nicht alleine, 5 Leute irgendwie waren es, hat er mich gebeten mitzukommen und dann bin ich dann irgendwo hingebracht worden, war so ein normales Häuschen von außen. Genau, kam dann in so einen Raum und dann hat man mich erstmal warten lassen. Und dann fing das ganze Theater eigentlich an, muss man sagen. Dann hat man mich in so einen kleinen Raum gebracht, hat man mich dann... Dann waren ein paar Leute da, haben mich dann gefragt, ja, was ist denn mit diesem Scheich, mit dem Mohammed bin Uwaydin, was hast du mit ihm gemacht, was ist passiert, erzähl mal. Dann habe ich einfach das erzählt, was passiert war. Das hat die aber dann irgendwie nicht gereicht, also die haben gesagt, war jetzt nicht das, was sie hören wollten, so auf die Art. Und hat man weitergefragt und ja, hat sich dann alles ein bisschen verschlimmert, ne? Wurde dann wieder allein gelassen, der Raum war ziemlich kalt, war dann irgendwie, hab dann gefragt, ob es nicht irgendwie auch anders geht, ne? Was soll das alles jetzt? Ich habe einen Flug, den ich jetzt noch erwischen möchte. Und gab es aber keine Antwort drauf. Hat sich dann irgendwie dann ja hingezogen, wusste jetzt nicht, was genau los ist. Dann kamen sie nochmal und haben nochmal gefragt, das Gleiche, ging dann mehrere Stunden lang. Und so weiter. Also es hat sich dann wirklich hinausgezögert. Da hat man mich angeschrien, da hat man gesagt, ja, jetzt hat man meine Sachen ausgepackt vor mir, vor meinen Augen. Und dann hat man gesagt, okay, gib uns das Passwort für den Laptop, gib uns das Passwort für die Handys, gib uns das und das. Habe ich gesagt, natürlich mache ich das natürlich nicht. Also ich gebe euch kein Passwort. Also, ne?
Du warst als Geschäftsführer unterwegs auch, ne?
Ja, ich war jetzt nicht in der Position dort unterwegs, sondern ich war als Privatmann unterwegs und wollte einfach wieder nach Hongkong, zurück nach Hause. Hatte ja diesen Zwischenstopp. Aber hatte natürlich geschäftliche Sachen auch dabei. Und das war jetzt nicht so schlimm. Für mich war eher das Private so, ne? Dass man es nicht gerne zeigt, dass man da ein Passwort gibt. Hätte ich auch nie. Also dieser Gedanke, dass man von sich etwas preisgibt an den Behörden, war mir zuwider und hätte ich auch nie gemacht in meinem Leben. Aber es kam halt dann irgendwie dann doch so stimmen. Man hat mich dann angefangen zu fesseln. Man hat dann angefangen, ne? Da war ich schon ganz perplex, was ist jetzt los? Ne? Und habe auch gefragt, ja, was wollt ihr denn hören von mir? Ne? Also was, um was geht's denn genau? Ne? Und dann aber hat man mir auch nie erzählt. Man hat immer nur gefragt, ja, was ist da passiert? Das war's. Immer wieder. Und irgendwann hat man mich dann in ein, so, ja, eine Zelle gebracht. War das dann doch eine Zelle, ne? Da war ich schon ganz perplex. Und dann hat man wieder rausgeholt und gesagt, jetzt muss man von dir Fingerabdruck nehmen und ein Foto machen. Ich sagte, nee, ganz bestimmt nicht. Ne? Also was soll das alles? Habe ich gewehrt auf jeden Fall. Hat man natürlich angedroht. Habe mich aber dann erfolgreich wehren können. Wurde dann wieder zurückgebracht. Und das nächste Mal wurde ich dann in Handschellen abgeführt. Hat man mich an den Stuhl gefesselt. Und dann hat man mich sozusagen eigentlich dann auch geschlagen. Und also wirklich ganz schlimm. Also hätte ich niemals glauben können, dass sowas passieren könnte mit mir. Ne? Gerade weil ich denke, als Europäer ist man doch irgendwie geschützt im Ausland, dass man da, dass einem nichts Schlechtes widerfährt. Ne?
Ein deutscher Pass gilt ja eigentlich als sehr mächtig.
Ja, ne? Denkt man, ne? Aber anscheinend in diesen Ländern hat es jetzt nichts gebracht. Also da hat man auch, da weiß man eben, dass es doch anders ist. Also in dem Land habe ich ja auch mal gelebt, für kurze Zeit, habe dort gearbeitet. Und da weiß man, dass man doch Bürger zweiter Klasse ist oder dritter Klasse, je nachdem. Egal, welcher Pass man da. Da gibt es so Abstufungen. Also Emirate oder Saudi oder Katari ist natürlich Nummer eins in der Welt oder bei deren Ideologie. Und dann die anderen kommen alle danach. Hat man schon gemerkt. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es irgendwie so ausartet, dass man da als Mensch so schlecht behandelt werden könnte. Ja, wurde dann geschlagen, misshandelt, sogar gefoltert, kann man eigentlich sagen. Hat mich da auch immer eigentlich geschämt, das zu sagen. Also auch dann, wo dann das Konsulat, Konsularmitarbeiter zu mir kam nach ein paar Tagen, nachdem man, nachdem ich das erreicht hatte, dass man dort, dass ich dort anrufen konnte, kam dann jemand, das Dumme war, da waren halt die Peiniger, waren da mit im Zimmer. Und da hat mich natürlich auch geschämt, das irgendwie, oder hat mich irgendwie dann nicht getraut, da was zu sagen gehabt. Gott sei Dank was aufgeschrieben gehabt, habe das denen überreicht, den Konsularmitarbeiter, und habe dann so gesagt, ja, ich wurde geschlagen und hat er nur gemeint, ja, wir wissen, dass Verdächtige dort geschlagen werden, aber wir können auch nichts machen. Dass, wenn wir da uns beschweren, dann wird es meistens nur schlimmer, aus deren Erfahrung. Da wusste ich auch nicht, was sie da machen sollen. Hat sich dann sehr lange hingezogen, die haben gesagt, ja, sie tun, was sie können. Natürlich irgendwann mal kam ich dann auf den Gedanken, habe mir gedacht, natürlich, die Konsularmitarbeiter denken nicht gerade, dass ich unschuldig werde oder dass ich jetzt, bestimmt gibt es da irgendwas, warum man sich mich da festhält. Irgendwann mal im Laufe der Zeit hatte ich das dann auch mal gedacht und habe gesagt, ja, ich muss ja irgendwas gemacht haben, dass ich jetzt hier bin. Ne? Also so unschuldig kann ich ja auch nicht sein. Stimmt zwar, ich habe mit ihm jetzt gestritten auf offener Straße, habe ihm dann vielleicht noch irgendwie was, paar Wörter gesagt, die durch dieses Ganze, was da passiert ist.
Diese körperliche Interaktion.
Ja, das war ja eigentlich auch eher mündlich. Also es war ja eher, ne, dass dann, man wurde da abgestoßen, man kommt da als Freund, den kennt man seit 15 Jahren, also man weiß, wie seine Kinder heißen, man weiß, ne? Man hat zusammen gegessen, er war jedes Jahr bei mir dann zu Hause und dann weist da jemand so ab und, ne? Als ob man da niemand wäre, so auf die Art.
Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum er dich nicht erkannt hat? Weil so wie denkt man ja, also der muss ja dein Gesicht kennen und der muss dich ja erkennen. Ja.
Das war ganz komisch. Ich habe es wirklich an dem Tag nicht verstanden. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich wäre dein Freund aus Deutschland. Ich Ich habe ihn dann öfters angesprochen und er hat gesagt, immer wieder, ich habe keinen Freund in Deutschland. Das war mir dann unverständlich, wie er sowas sagen konnte. Am Ende habe ich dann erfahren von Verwandten, von entfernten Verwandten, die ich dann im Gefängnis mal getroffen habe, die haben gesagt, das ist ganz normal dort, oder dass er auch Drogen nimmt und wahrscheinlich an diesem Tag unter Drogeneinfluss stand. Und deswegen so, ja, diese Sache halt so passiert ist.
Dann gab es noch diese Geschichte, dass du ihm angeblich eine Geldbörse geklaut haben sollst.
Ja, das hat sich dann entwickelt. Also das hat sich mit der Zeit entwickelt. Es hieß dann, ich hätte ihn geschlagen. Das hieß dann irgendwann, ich hätte ihn beleidigt. Das hieß dann am Ende, ich hätte was von ihm geklaut. Also es ging ja wochenweise so auf der Art. Es war immer wieder, ich habe ja auch seine Nummer dann gehabt, habe ihn dann auch aus dem Gefängnis aus diesem Gebäude, es war ja kein Gefängnis, es war einfach irgendwo in der Prärie ein Gebäude, ne, wo ich da saß. Und ab und zu mal anrufen durfte und habe ich ihn dann auch mal erreicht und habe ihn dann gefragt, ja, was soll das, was kann ich jetzt machen, lass mich doch raus. Ne? Also dann hat er immer wieder irgendwie eine Sache gebracht, dass ich doch schuldig wäre, das und das gemacht zu haben und so weiter. Und dann hat er mich irgendwie mal auf, irgendwann kam das dann mit der Geldbörse, er hat fälschlicherweise, irgendwie kam das, ich weiß auch nicht wie, aber er hatte dann meine Geldbörse auf einmal in der Hand oder bei sich gehabt, weil bei dem Ganzen, was da war, ist da was auf zu Boden gefallen, sein Tuch, wie man so sagt, das er auf dem Kopf trägt. Und das habe ich natürlich alles in die Hand gegeben. Da war auch eine Geldbörse, dass das meine war. Zu dieser Zeit habe ich das gar nicht gewusst. Habe es ihm in die Hand gedrückt und dann ist er nach Hause gegangen und ich bin ja da meinen Weg gegangen. Und hat sich dann später erst herausgestellt. Und dann hat er halt eben gesagt, ich habe deine Geldbörse, du hast wahrscheinlich dann meine Geldbörse. Und dann, ich dachte, ja, wenn sie dann irgendwo ist, dann haben sie halt die Polizei die wahrscheinlich oder was ich was. Ne? Also ich hab's, was will ich damit? Aber da hat es dann so erklärt, dass da viel Geld drin war und hat gesagt, ja, da war ein Scheck drin, da war das drin und ich weiß nicht was. Also jedes Mal irgendwie was anderes. Es ging einfach nur darum, irgendwann habe ich ihn dazu gebracht, dass er mir die Wahrheit sagt, was eigentlich der Grund war, warum ich da saß. Er hat gesagt, du hast mich so tief beleidigt oder hast mich schämen lassen vor allen Leuten. Das ist was Riesiges bei dem. Und das war eigentlich der Grund, warum ich jetzt in dieser Situation war, dass eben das in der Öffentlichkeit dann über ihn geredet worden ist.
Du hast ihn bloßgestellt.
Bloßgestellt, genau, dass einer seiner guten Freunde aus Deutschland ihn zu sagen, na, dass das passiert ist und dass man über ihn gelacht hat. Und ne, dass man, ja, dann auch natürlich die Fragen kamen, was ist passiert, warum hat er so reagiert und dass das mit den Drogen wahrscheinlich dann auch irgendwie dann kam und dann, also das hat ihn natürlich nicht missfallen und das hat er dann irgendwann mal gesagt, dass er mir so sagen, das was ihm jetzt, durch das, was die Leute über ihn erzählen, dass er mir das jetzt sozusagen heimzahlt.
Ah, okay.
Das hat er mir dann so mal im Telefon erzählt und das war sozusagen, ja, die Strafe dafür.
Wann ist dir klar geworden, dass du aus dieser Nummer nicht so leicht wieder rauskommst und dass das keine Geschichte von, oh, ein Missverständnis, Entschuldigung, wir haben uns vertan, hier ist Ihr Flugticket nach Hongkong wird?
Oh, wann das war? Also ehrlich gesagt war ich immer der Hoffnung, dass ich bald da rauskomme, weil erstens war das so schlimm. Die Situation war es wirklich sehr schlimm. Es war unverhältnismäßig nicht aushaltbar. Also hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass sowas passieren könnte. Also dass es überhaupt einem Menschen so gehen könnte, ne, das, was da passiert worden ist, also was da geschehen ist. Und hatte eigentlich immer die Hoffnung gehabt, dass jetzt irgendwann mal Schluss ist und dass ich dann jetzt rauskomme. Ne? Weil es war ja für mich eigentlich alles nur ein Missverständnis. Also es war alles nur, kann ja nicht so schlimm sein. Irgendwann wird er sich beruhigen. Das habe ich immer auch gedacht. Also irgendwie waren, ich habe mir gedacht, ja, irgendwann wird er sich aus diesem Ganzen, na, dass er sich halt da jetzt irgendwie geschämt hat oder geschämt fühlt, dass er das dann irgendwann mal verdrängt hat, dass es vielleicht irgendwann mal normal wird und dass das dann irgendwie heißt, ja, geh nach Hause. Ne? Ist ja am Ende auch so passiert. Also die Tatsache, dass ich rauskam, war ja einfach nur, dass man ihn gefragt hat, ob alles in Ordnung ist, ob er nicht dem widerspricht, dass man mich freilässt. Und hat anscheinend dem Herrscher gesagt, ja, okay, lass ihn frei und dann bin ich freigekommen. Das war ja, obwohl ich bei Gericht war und mir dann eine lebenslänglich am Ende gegeben worden ist, weil ich eben auch vor Gericht nochmal ihn sozusagen als Lügner da habe stehen lassen. Und das war natürlich für ihn ganz, ganz schlimm. Und dann kam halt dieses Wort lebenslänglich, was ich auch nicht am Anfang wusste. Also ich kam aus dem Gerichtssaal und habe gar nicht gewusst, um was es jetzt geht. Ich wurde verurteilt, aber wusste gar nicht, was ich bekommen habe, weil ich es nicht verstanden habe. Und dann irgendwann mal, die Leute haben schon ganz komisch geschaut und ich wusste auch nicht, was los ist. Und kam dann wieder ins Gefängnis oder in dieses, ich war ja damals dann, wo es dann angefangen hat, doch vor Gericht zu gehen, wurde ich dann woanders hingebracht, war dann mit Menschen zusammen. Dann kamen aus dieser Polizeistation alle Leute raus und da kam mir entgegen, die ganzen Polizisten haben mich dann angeschaut und keine Ahnung, weil sie alle wussten natürlich, dass ich jetzt lebenslänglich verurteilt worden bin, ne? Hat ja keiner irgendwie auch glauben können.
Was für eine unendliche Willkür.
Ja, das ist aber anscheinend ganz normal in dem Land. Das ist, wie soll ich sagen, es ist ein Königreich, ehrlich gesagt, ne? Und da herrscht der König, der sagt heute so und morgen sagt er so und das war's. Also es ist Willkür in dem Land leider.
Das und in dem Urteil war tatsächlich die Begründung für dieses Lebenslängliche, dass du angeblich in terroristischer Absicht gehandelt hast.
Ja,
hast,
das, ne? musste man ja begründen anscheinend. Man hatte, ich glaube, das war an dem Tag noch gar nicht, also an dem Urteilstag, weil mein Anwalt hat mir eigentlich gesagt, dass an dem Tag gar nicht das Urteil verkündet wird. Er war auch gar nicht da, mein Anwalt zu der Zeit. Es war nochmal ein Versuch, weil man hat, oder der Richter hat mich gefragt, ja, überleg mal, der Kläger, eben mein damaliger Freund, hat vor Gericht gesagt, er würde mir verzeihen, ne? Im Namen, ja, meiner Mutter, weil wir kannten uns ja familiär auch, also er kannte, meine Mutter lebte noch damals und hat gesagt, weil bei denen eben die Mutter irgendwie ein, etwas Verherrlichendes ist, hat er gesagt, ja, wegen seiner Mutter werde ich ihn jetzt verzeihen und, ne, aber er muss sozusagen es eingestehen und er muss mir noch Geld geben, dieses Portemonnaie, wo Geld drin war, irgendeine Summe hat er dann genannt und dann war auch mein Anwalt war ganz froh, hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bekommst 3 Jahre Gefängnis, wenn du dich dazu ringst, das zu bestätigen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wofür eigentlich? Ne? Und dann war dann das nächste Mal beim Gericht, eine Woche später, glaube ich, war das, war auch mein Anwalt gar nicht da. Weil es ging ja eigentlich nur darum, jetzt zu bestätigen, ne? Dass ich eben sage, okay, alles gut. Und das habe ich eben nicht gemacht. Ich habe dann eben nochmal vor Gericht gesagt, also ich denke, dass ich doch hier... Recht und gerechtig, also dass ich auf Recht pochen kann und ich habe ganz klipp und klar gesagt, dass eben es nicht so passiert ist, wie es hier dasteht oder wie ihr das von mir haben oder wie es gesagt worden ist von ihm. Ne? Und da war er ganz entzürnt, da war er so rüber entzürnt, ist rausgegangen aus dem Gerichtssaal und dann hat man mich rausgebracht, dann kam er wieder rein oder irgendwie so und dann haben sie sich beraten und dann, genau, dann kam er wieder raus. Das Lustige ist, die haben sich auch erkannt, persönlich. Das sind familiär waren sie gebunden, der Richter und der Kläger. Ich habe den selber auch irgendwie entfernt mal gesehen gehabt, bei einer Familienfeier. Deswegen, also die ganzen Leute, die um mich herum waren, die waren irgendwie nicht fremd für mich. Ne, an dem Ort, wo ich dann damals festgehalten worden bin oder in Gefangenschaft, in diesem Gefängnis war. Und als ich dann wieder reinkam, ne, hat mich dann ein Polizist ganz festgehalten, ich wusste auch nicht warum, und dann hat er irgendwas erzählt, irgendwas geschrieben, das war das Urteil, habe ich am Ende dann erfahren. Ja, und dann wurde die Urteilsverkündung lebenslänglich. Was dann ist hat sich dir? Das so ergeben, da hat man wahrscheinlich einen Grund gesucht, warum man mir lebenslänglich gibt.
Als du verstanden hast, was das Urteil ist, als dieses Wort bei dir ankam, das war ja dann tatsächlich erst etwas später.
Genau.
Kannst du dich daran erinnern, was dir in dem Moment durch den Kopf gegangen ist?
Ach, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Eigentlich Unverständnis, ne? Also ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das, glaube ich, auch hinterfragt zu der Zeit. War eigentlich am Lachen, ne? Also ich habe dann noch gelacht, ja, das kann doch nicht sein. Ne? Also ihr wollt mich doch jetzt irgendwie, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Und aber die waren alle ganz ernst. Und ja, war ich dann schon ein bisschen irgendwie niedergeschlagen und man hat sich dann gefragt, ja, weshalb, warum, ne? Was ist da jetzt schiefgelaufen? Dachte mir, na gut, okay, ne? Jetzt habe ich natürlich nicht das gemacht, was die sagen wollten oder was sie hören wollten. Aber habe einfach dann, ich bin sehr optimistisch schon immer gewesen und habe immer gedacht, naja, es wird schon wieder besser werden. Also es kann ja jetzt nicht sein. Ne? Aber das ging dann ruckzuck. Also es war dann wirklich, man hat mich dann von dort innerhalb weniger Tage dann in ein Gefängnis gebracht. Ne? Und dann war dann erstmal, wo ich in diesem Gefängnis gelandet war, war mir das dann erst bewusst. Mhm. Dann war mir ernsthaft jetzt bewusst, okay, jetzt bin ich hier nicht mehr irgendwo als Verdächtiger festgehalten und mit Leuten, die, ne, noch, man konnte noch telefonieren, freier, man konnte, es war sehr schlimm, die Situation, in der ich mich befand. Für viele Menschen war es normal, also, aber dann, als ich dann dorthin gebracht worden bin, in dieses Gefängnis, also das offizielle, dieses Gefängnis, dann war ich schon irgendwie, ja, dann habe ich mich auch gewehrt, glaube ich, ja, das war wirklich ganz komisch. Dann habe ich mir an dem Tag gewehrt, habe dann drum gebeten, ja, bitte lass doch mal, ne? Kann doch nicht sein und so. War schon ganz komisch. Doch, das war dann erst Tage später.
Dieses Gefängnis hat ja mit einem europäischen Gefängnis wirklich nichts mehr gemeinsam,
nein,
ne?
Nein.
Kannst du ein bisschen die Umstände beschreiben, in denen du da gelebt hast?
Ja, da leben eben viele, viele Menschen auf kleinem Raum. Das ist dem geschuldet, dass eben, ne, wegen jeder Kleinigkeit Leute ins Gefängnis kommen, erstens. Und zweitens, also was soll ich sagen, man hatte zwei Decken bekommen. Ich glaube, ich habe zwei Decken bekommen, genau. Hatte ich noch Glück gehabt. Und weil ich da der Deutsche war, das war für sie auch ungewohnt, glaube ich. Die Leute im Gefängnis, also die Gefängniswärter, für die war es ungewohnt, dass ich da als Deutscher jetzt daherkam. Ne, und man hatte auch, wahrscheinlich war es ungewohnt, dass da jemand jetzt herkommt für lebenslänglich. Die haben mich auch gefragt irgendwie. Ich habe aber auch nicht richtig verstanden, was die von mir wollen. Da hat man mir irgendwie generös dann zwei Decken gegeben und dann hat man mir meine ganzen Sachen, die ich dabei hatte, dann einfach so gelassen. Ne, und dann irgendwann kam aber dann das doch zur Sprache, dass ich halt, ne, ich hätte mein Gepäckstück dann eben das erste Mal ausgehändigt bekommen. Meine ganzen Sachen haben gut. Und dann wusste man auch nicht damit, ich konnte ja auch damit nicht in die Gemeinschaftszelle dort, die es dort gab, rein. Hat mir gesagt, okay, das wird verwahrt. Ne, hab so einen Zettel in die Hand bekommen, da so einen Verwahrungsschein wie beim Check-in, Flughafen oder so. Und dann wurde ich aber mit viel, ja, Eigen, was ich so selber hatte, wurde ich dann da reingelassen. Und war dann erstmal vor vielen fremden Leuten, alle schauen einen so an, ne, so irgendwie auch gleichzeitig, ne, was hat der, was kann man von ihm nehmen, so auf der Art, also habe ich schon gehört, dass es da sehr schlimm sein wird. Kam dann in ein Gebäude, wirklich verdreckt, und also das war, ich war dem zwar schon gewohnt, also ich habe das schon, ne, die letzten Monate war ich das ja gewohnt, dass es da in einem kleinen Raum bin, dass es dreckig ist, dass es natürlich kein Licht gab, dass die Klimaanlagen an waren. Aber da war es halt noch mal 10-mal schlimmer, weil es eben mehr Menschen da waren auf engstem Raum. Die Toiletten und die Duschen waren ganz schlimm. Und das war aber erst sozusagen die, kann man sagen, die Vorhölle, also zu dem richtigen Gefängnis. Also das war so, wo man dann eingeschrieben wird, wo man dann so seine Karte erhält und keine Ahnung was, wo man dann registriert wird. Das war so ein Zwischengefängnis, wo dann Leute auch aus dieser, die im Gefängnis eben waren, im richtigen Gefängnis dorthin gebracht worden sind und von dort aus rauskamen. Mhm. Das war so eine Art Zwischen.
So eine Art Schleuse.
Schleuse, kann man sagen, genau. Aber es war ein eigenes Gebäude innerhalb dieses großen Areals. Mhm. Und war schon sehr komisch. Man hat mir gesagt, ja, jetzt wirst du erstmal ein paar Wochen da bleiben. Da hat mir meinen Platz zugewiesen. Intern, also ich war ja da mit Gefangenen, die haben mir dann einen Platz zugewiesen. Ich sagte, hier sollst du dann schlafen und dann, ne? Aber innerhalb weniger Stunden wurde ich dann gleich weitergebracht. Das war ganz spät am Abend, war das dann. Wurde ich dann in dieses richtige Gefängnis, weil es war eben ganz neu. Das war erst ein Jahr alt, das Gefängnis, wo ich dann reinkam. Wahrscheinlich auch ein Prestigeobjekt oder so, aber es war von vorne, also wo ich da reinkam, war schon alles kaputt. Es hat von Wänden, hat der Putz gebröckelt und Schimmel war überall und waren überall halt Kameras. An jeder Ecke waren Kameras, auch in den Toiletten waren Kameras, was ganz komisch war. Es wurden dann aber ein bisschen, es gab dann eben nur 8 Räume, 8 große Räume, wo jeweils, ich glaube, 24 Menschen haben da drin. Dann, es gab dann 24 Betten, genau, und dann dein Bett ist sozusagen dann reich gewesen. Ja, dann wurde ich halt dorthin gebracht. Man hat mir einen Platz da auch wieder zugewiesen und dann konnte ich dann irgendwann mal endlich schlafen. Ja. Dann kam der nächste Morgen und dann waren irgendwie, keine Ahnung. Die Menschen leben dort auch nicht am Tag, sondern die leben wirklich in der Nacht. Das war das Nächste, was ja sehr unterschiedlich ist. was ich gewohnt war. Aber trotzdem, wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man immer in der Früh da sein. Also ich habe mich ja einfach mal umgeschaut. Es war wirklich, man hatte dann in der Früh, wurde man rausgelassen aus dieser Zelle. Und man konnte in die Gemeinschaftsräume gehen. Es gab eigentlich nur einen Flur und eine große Küche. Und dann bin ich halt dort gewesen, habe mir mal angeschaut. Na, und die Leute, manche Leute kamen auf mich zu. Ich habe dann erstmal, habe dann nicht reden wollen eigentlich. Ich war gerne alleine erstmal, das zu verarbeiten. Und habe versucht, genau das Wichtigste war für mich, glaube ich, es zu erlangen, dort eine Telefonkarte zu bekommen, also dass man telefonieren konnte. Dort gab es ein System, dass man nicht einfach so telefonieren konnte, sondern man braucht dazu eine registrierte Karte oder sowas. Mhm. Ja, das war, glaube ich, die ersten Tage, wo ich dann mich darum bemüht habe, das Wichtigste, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Da war schon der zweite Tag war dann irgendwie dann so eine außerplanmäßige Kontrolle durch die Gefängniswärter. Und das war dann schon der erste Showdown für mich. Also da war ich dann irgendwie, wurde jedem alles abgenommen, weil er zu viel hatte. Ich hatte ja zwei Decken, war wahrscheinlich nicht normal. Hatte zwei Decken gehabt, hatte auch eigene Klamotten, schon ein paar Sachen dabei gehabt. Und das war an dem Tag eben verboten. Es war eine Kontrolle da an dem Tag. Und dann hat man mich kontrolliert. Und ich war dann irgendwie ganz, wie ich halt eigentlich so war, ein bisschen störrisch. Hab dann gemeint, ja, man hat mir erlaubt, mit den Sachen hier reinzukommen. Ne? Also warum soll ich die jetzt auch abgeben? Hm. Man hat gesagt, nee, das ist zu viel, das darfst du nicht. Und das waren auch nur die besten Sachen, die ich sozusagen hatte. Ne? Mhm. Hat man dann mir abnehmen wollen, habe ich gesagt, nein, ich war das und so ein Gezedere. Und dann habe ich mich irgendwie gewehrt, dass ich, ich war noch nicht gewohnt daran, dass ich jetzt in einer anderen Situation bin, ein Gefängnis, Offiziergefängnis, wo es Gefängniswärter gab und die dann natürlich ganz rigoros handeln. Und dann war ich natürlich gleich angeeckt. Da hat irgendwie so ein Hauptmann war das, glaube ich, da hat mich dann gleich irgendwie dann fesseln lassen, hinterm Rücken, an den Füßen auch gefesselt, wurde ich irgendwo in einen Raum eingebracht. Und Leute sind alle an mir vorbeigelaufen, haben natürlich auch versucht, irgendwie ihre Sachen zu bewahren. Ne? Man muss sich vorstellen, also viele Menschen kaufen auf Vorrat dort. Man konnte dort einkaufen, essen. Und viele Leute haben sich da auf Vorrat eingekauft und die ganzen Sachen werden einem vor dem Augen genommen, weggeschmissen, ne? Und man darf sie dann nicht mehr zurücknehmen. Mhm. Und jeder hat sich, also es gab viele, die sich da auch gewehrt haben, aber eben am Ende haben sie es dann so gelassen. Ich war einer von denen, der sich gewehrt hat und das eben nicht wollte. Waren ja auch nur Anziehsachen, aber ich dachte mir, Anziehsachen sind wichtig dort, weil ich ja schon erlebt habe, dass es ziemlich kalt ist. Genau. Und dann wurde ich dann in eine Einzelzelle gebracht, gleich der zweite Tag. Aber eben auch noch gefesselt, mit der Hand hinten am Rücken. Was wirklich ganz komisch war. Und da habe ich die Nacht so verbracht. Also es waren dann wirklich immer wieder so komische Sachen. Mhm. Unverhältnismäßig, was man sich eigentlich nie erträumen lassen hätte können. Also dass man so behandelt wird. Mhm. Aber musste ich dann in der späteren Zeit immer wieder mal was erfahren. Auch wenn ich mich dann konform nach der Ordnung dort mich herabgelassen habe, sozusagen. Also dass ich mich dann sozusagen nach deren Pfeife habe laufen lassen. Jetzt fällt mir das Wort nicht richtig ein, aber genau. Hat man dann trotzdem irgendwie Gründe gefunden, um halt dich zu schlagen oder dich irgendwie zu erniedrigen oder sowas ähnliches. Also der Alltag war halt nicht so einfach. Das Gefängnis selber war, obwohl es nur ein Jahr alt war, sehr heruntergekommen. Mhm. Das hat man vielleicht auch schon öfters, habe ich das gesagt. Es ist in diesem Raum war es immer kalt, also im Gefängnis allgemein war es immer, wurde die Klimaanlage auf 16 Grad oder was es war, wurde heruntergekühlt. Man hatte ganz, ganz kleine Fenster, wo ein bisschen Licht von draußen reinkam, aber sonst hat man eigentlich In den Fluren und in den Gemeinschaftsräumen war das Licht 24 Stunden an. Mhm. In den Zimmern wurde es dann immer wieder ausgemacht, aber eigentlich den ganzen Tag über wurde es immer ausgemacht. Und weil die Leute eben am Tag schlafen. Mhm. Und in der Nacht wurde es dann angelassen. Was für mich schlimm war, weil ich einen ganz anderen Rhythmus gewohnt war und auch immer noch eigentlich einhalten wollte. Mhm. Weil ich hatte ja immer die Idee, irgendwann mal rauszukommen und dann ganz normal wieder weiterzuleben. Mhm. Ja, das hat sich dann hinausgezögert über die Jahre. Mhm. Wurde nicht einfacher, wurde nicht besser.
Du hast auch tatsächlich ziemlich drastische Sachen erlebt, während du da im Gefängnis warst. Ne? Also ich habe davon gelesen, dass Menschen gestorben sind, während du da warst, dass Menschen völlig willkürlich an Händen oder auch an den Füßen aufgehängt wurden, um sie zu bestrafen. Hm. Magst du darüber mal sprechen, was du da erlebt hast?
Also da gibt es einen Vorfall, der mich dann schon ziemlich mitgenommen hatte und wo ich eigentlich sagte, ja, wenn ich irgendwann mal rauskomme, werde ich darüber mal vielleicht berichten oder werde ich darüber vielleicht mal nachforschen, dass ich vielleicht seine Eltern mal kennenlerne. Es ging somit los, dass es war ein Filipino, der ziemlich jung war, ich glaube 22 Jahre, der war also unverhältnismäßig auch in dieser Gefangenschaft. Der war hatte gefeiert an einem Abend, hat er gesagt, und war betrunken, hatte dann, wo er zu Hause war, hat auch in so einem Doppelbett, also es waren immer meistens, haben die Menschen, die dort arbeiten, leben die mit mehreren anderen Kollegen zusammen und hatte dann eben auf die obere Etage wollte er gehen und ist dann runtergefallen, weil er betrunken war, hatte sich den Kopf so sehr gestoßen, dass er bewusstlos war und dann irgendwann wurde das erkannt, hat man dann den Krankenwagen geholt und in den Emiraten ist es so, oder allgemein in diesen Ländern ist es so, dass Polizisten immer vor den Krankenhäusern stehen. Mhm. Dass die so sagen, wenn jemand, dass man immer hinterfragt, ja, was ist der Grund, warum man jetzt im Gefängnis, warum man jetzt im Krankenhaus kommt? Ist es ein Unfall? Ist es ein Streit? Ist es das, dass man dann gleich einschreitet, wenn es irgendwas Unsittliches war oder etwas, was verboten war. Und da er betrunken war, wurde er dann gleich auch in Handschellen dort verfrachtet. Also man hat ihn dann Handschellen angelegt am Krankenbett. Er wurde dann operiert, hat man gesagt. Also ich habe ihn ja gesehen danach. Er wurde operiert am Kopf. Man hat ihm einen halben Kopf aufgemacht. Er hatte irgendwie eine Blutung. Mhm. Und das hat man dadurch gestillt. Das war wirklich ganz bestialisch, wie man das gemacht hat. Das ist auch wie bei mir, bei meiner Erkrankung, also bei meinem Knochenbruch. Das war auch wirklich ganz schlimm, wie man das gehandhabt hat. Aber wie gesagt, bei ihm wurde es dann wirklich ganz schlimm. Er kam dann anschließend eben ins Gefängnis. Er wurde dann bestraft dafür, dass er betrunken war und dass er einen Unfall gemacht hat, also dass er einen Unfall hatte. Das hieß, ich glaube, seine Klage hieß, dass er eben getrunken hatte. Das ist eine Sache. Das nächste ist, dass er dann die Absicht hatte, Selbstmord zu begehen. Das ist eine andere Strafe, das ist ja auch dort verboten. Und dafür hat er, glaube ich, 2 Jahre bekommen oder sowas. Mhm. Und dann war er eben bei uns. Ein ganz junger Kerl, der eine Riesenwunde am Kopf hatte. Ach, das nächste war, er hatte geröchelt, weil er eben durch diesen Inkubator, der in seiner Lunge war, wurde er verletzt und er hatte dann eben auch noch aufgerissenen Luftschlauch oder
Luftröhre,
genau. Und deswegen war es ziemlich schlimm, dass der da vor Ort war. Erstens habe ich dann schon die Vorahnung gehabt, weil jeder, der dorthin kam zum ersten Mal, wurde krank. Also jeder, ich wurde selber auch krank, wegen dieser Kälte, die dort herrscht. Ja. Und ja, das war auch der Einzige, der jetzt nicht irgendwie aus einem arabischen oder aus einem asiatischen Raum kam, sondern jemand, der auch Englisch sprechen konnte. Mhm. Ne? Deswegen habe ich mich dann auch an ihn gewandt, habe dann gefragt und man hat sich erzählt und er hat auch viele Geschichten erzählt, war sehr lustig. Und der war natürlich dann auch sehr krank, die ersten Tage dann. Aber man hat ihm, weil er eben ganz neu im Gefängnis kam, ist die Regel dort, dass jeder Neuankömmling eben ein Bett oben bekommt, gegenüber der Klimaanlage. Das ist ganz normal. Ne? Hat man natürlich das Pech. Und wir haben natürlich, also nicht nur ich, auch andere haben dann drauf gepocht, dass man ihnen ein anderes Bett gibt. Unten geschützt. Aber natürlich ist das ist jeder sich selbst im Gefängnis. Und keiner hat irgendwas angeboten. Auch ich war ja selber oben. Also ich hatte selber mein Bett noch oben gehabt. Also war das jetzt kein Akt. Hätte ich jetzt getauscht, wäre das Gleiche gewesen. Er wurde dann krank irgendwie und dann ist es dann eines Tages, war er dann spät abends, ich glaube, das war so 1 Uhr in der Früh. Ich war schon am Schlafen und dann hieß es irgendwie, ja, haben alle Leute geschrien und sind dann zum Wärter. Ich bin dann aufgestanden, dachte mir, was ist jetzt los, ne? Und dann hat man, da war schon der, er hieß Jasper, Randl Jasper, war auf dem Boden gelegen. Andere Mithäftlinge haben seinen Fuß nach oben. Ne? Andere hat irgendwie seinen Brustkorb gedrückt, irgendwie, ne? Erste Hilfe zu geben. Ich kam dann irgendwie da in die Nähe, habe dann gesagt, ja, nein. Also ich habe dann versucht zu erklären, was ich so weiß von Erste Hilfe, was man da machen sollte. Ne? An die Seite legen, stabile Seitenlage irgendwie und ne, weil damit er Luft bekommt, vielleicht hat er ja irgendwas in der Luftröhre. Und aber da war er schon tot, wusste ich gar nicht. Ne? Das war leider zu spät. Trotzdem, die Leute haben versucht, den Wärter zu irgendwie zu erreichen. Der hat sich gar nicht gemeldet. Und dann war halt eben vor uns, ne? Viele Leute haben es schon gewusst, sind dann wieder abgezogen. War vor uns eben ein toter Mensch da gelegen, ein junger Mensch, ne? Der wegen der Lappalie ins Gefängnis kam. Mhm. Und irgendwann mal so in der Früh, 5 Uhr, kam dann der Gefängniswärter und hat gesagt, ja, er hätte gebetet. Er war jetzt nicht, ne? Er konnte jetzt nicht hören oder konnte nicht kommen. Und da haben sie einen Krankenpfleger geholt und der hat gesagt, da hat er noch irgendwie so eine Sauerstoffflasche gebracht. Irgendwie wollte er noch was machen, obwohl eigentlich schon klar war, dass er tot war. Ne? Hm. Das wollte man aber im Gefängnis nicht wahrhaben, wie es immer so ist. Also man hat immer den Schein bewahrt, dass alles gut ist. Hm. Und da hat man ihn eben rausgebracht. Dann kam irgendwie der Notarzt, der hat gesagt, der hat dann ganz komisch geschaut, uns angeschaut, ne? Weil er tot war eigentlich schon. Hm. Ne? Und dann hat man ihn einfach dann, die wollten ihn auch nicht mitnehmen, das war das Nächste, genau. Mhm. Und dann hat der Krankenpfleger, der Arme, muss man sagen, wirklich alleine irgendwie, hat ihn dann so von uns weggetragen, dass wir ihn nicht mehr sehen konnten. Und die Notärzte sind gegangen. Irgendwie ist dann, keine Ahnung, was da passiert ist danach. Aber irgendwann mal am Laufe des Tages kam dann ein Gefängniswärter, hat seine Sachen genommen. Leute haben nochmal gefragt, ja, was ist passiert, ne? Wollten es nicht glauben, dass er tot ist. Mhm. Und das ist halt die schlimme Geschichte, die ich da erlebt habe, genau. Das hat schon einen. Ne? Überlegt man dann doch, ja, wie wird einem widerfahren, wenn man selber in die Situation kommt. Mhm. Ne? Da war natürlich das Wichtigste, dass man gesund bleibt, versucht, ne? Nicht irgendwie krank zu werden, nicht irgendwie dass man abhängig ist davon, dass man vielleicht, dass man auch in die Situation gerät.
Mhm.
Wie bitte?
Entschuldigung.
Nee, man hat aber dann öfters, habe ich dann wieder jetzt, also das war jetzt nicht der erste Todesfall, den ich da erlebt habe. Ich habe dann insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Todesfälle miterlebt. Da ist jemand ausgerutscht im Bad, ein alter, älterer Herr ist dann gleich gestorben oder jemand hat einen Herzinfarkt gehabt. Das sind so wirklich tragische Geschichten. Da gibt es eine tragische Geschichte, wo ich eigentlich sagen, ja, es war ein sehr alter Mensch, der wegen Drogendelikten im Gefängnis war und dann war er an diesem Tag im Gericht und er wurde dann. Man hat ihm Kaution gewährt und er würde dann freigelassen werden am selben Tag noch. Aber er war dann am Abend noch da, weil er seinen Pass nicht bringen konnte oder irgendwie sowas. Und dann ist er auch leider am Abend verstorben. Mhm. Kann dann eben nicht mehr leben draus. Ja. Das waren so Geschichten, da denkt man sich, mei. Ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall sind da viele Leute vor einem gestorben und das war immer schrecklich.
Mhm. Du hattest auch 2 relativ heftige Situationen. Du bist einmal von einem Mithäftling aus dem Bett gezogen worden, hast dir einen ziemlich komplizierten Bruch am Fuß zugezogen dadurch und musstest behandelt werden und irgendwann bist du in den Hungerstreik gegangen. Ne?
Ja, war ich öfters mal im Hungerstreik für kurze Zeit. Ist halt auch nicht einfach, wenn man wenig zu essen hat. Aber das Erste war, es war irgendwie, da war meine Sache schon publik in der Öffentlichkeit in Deutschland und da hat der der mich ins Gefängnis gebracht hat, hat er das erfahren, dass über ihn berichtet wird in Deutschland und das, ne, was da alles passiert ist und so weiter und so fort. War richtig erbost und hat mir erzählt, ich soll es lassen und so weiter und so fort und ich soll mich nicht wundern. Ne? Und dann kam das irgendwie, also ich mutmaße das bis heute noch, also es ist jetzt nicht, hat irgendjemand hat dann einen Streit angefangen wegen irgendeiner Lappalie, wegen einer Tüte Nudeln, glaube ich, war das oder was. Weil jemand dann das Heiligste war, dass man zu keinem anderen seinen sozusagen Privatbesitz oder sein Bett hingeht und irgendwas davon nimmt. Das war das Heiligste, was man dort an diesem Ort hatte. Das war ja, ne? Man war ja sonst kein Mensch mehr eigentlich. Und da war das natürlich für mich sehr schlimm. Das wollte ich irgendwie unterbinden, wollte natürlich dann, ne, das geht ja nicht, dass irgendjemand da hinkommt und dann meine Sachen abnimmt, klaut. Er hat sich dann irgendwie irgendwas hat sich da aufgeregt und da hat er das gemacht. Ich bin da hinterher und dann, mein Bett war immer noch oben, also ne, die ganzen Jahre über war ich immer oben, hat mich da nie geändert. Habe das dann wiedergeholt von ihm und dann hat er mich dann genommen und nach unten gezerrt und dann bin ich dann ganz komisch, Gott sei Dank nicht auf den Kopf, sondern nur auf den Fuß gefallen, also von ungefähr 200 Meter Höhe dann heruntergefallen und so schlimm auf den Fuß geknallt, dass der dann gebrochen wurde, also gebrochen war, ne? Der Fußknöchel. Ja, und dann wieder gesagt, ne? Das gleiche Gezedere wie damals mit dem Randall, kein Wärter da, keiner hat sich gekümmert, mein Fuß ist angeschwollen, ich vor der Türe gerufen, dass doch jemand kommen sollte, ne? Dass ich doch was brauche, hat sich natürlich niemand gemeldet. Hat dann ewig gedauert und irgendwann mal, ja, kam dann doch jemand und hat gesagt, ja, okay, warte, kommt gleich ein Pfleger und dann hat es nochmal gedauert und dann irgendwann hat der Pfleger gesehen und gesagt, ja, könnte geschwollen sein, gestaucht sein, könnte aber auch gebrochen sein, weiß er nicht, ne? Mal schauen. War schon abends, das war schon das Dumme, war halt nichts mehr erreichbar. Da hat man es einfach so gelassen, hat gesagt, ja gut, kühlen und hochlegen und es soll schon werden. Ja, da wurde ich halt so gelassen. War halt ziemlich schlimm, war ja wirklich ein Bruch, also hat wirklich hat geschmerzt bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ne? Ich versuchte natürlich irgendwie, ich konnte auch nicht stehen, ich war ja nur auf einem Bein. Durfte aber natürlich auch nicht die Würde verlieren jetzt in dem Gefängnis, ne? Vor allen Leuten so. Aber war immer dann da gestanden, habe versucht, irgendwie was zu erreichen. Das war dann noch das Wochenende, das war ja noch das Schlimme. Dort ist Donnerstag, glaube ich, dann das Wochenende, fängt dort an. Dann hat es gedauert von Donnerstagabend, Freitag, Samstag, Sonntag bis Montag, glaube ich, bis ich da irgendwie dann doch mitgebracht. Dann hat man irgendwie versucht, ja, okay, ist doch gebrochen wahrscheinlich, ne? So auf die Art. Und dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht. Und da im Krankenhaus war dann auch, die waren überfordert und wussten auch nicht, was sie machen sollen. Haben gesagt, ja, haben sie geröntgt, ist gebrochen. Hatten wir mich aber trotzdem wieder zurückgeschickt ins Gefängnis, weil sie keine Betten hatten. Dann nochmal gewartet und dann, ja, irgendwann kam ich dann doch, habe ich dann doch ein Bett bekommen. Da war noch Corona-Zeit, das war ja noch schlimmer irgendwie. Ne? Genau.
Mal der erste Teil des Fränkischen Talks mit Dieter Kelusch. Der zweite Teil erscheint bereits am nächsten Donnerstag. Wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, könnt ihr den zweiten Teil auch sofort hören. Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten von fränkischertag.de, zudem auch coburger-tageblatt.de und weitere Online-Portale gehören. Den Probemonat gibt's schon für 1 €. Den Artikel mit beiden Folgen findet ihr auf www.fränkischer-talk.de. Unsere Musik hat Konrad Feldrab komponiert. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.